Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochel.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Ihr seid in unserer September-Folge gelandet und Jan, du kommst gerade vom Berlin-Marathon, ist das richtig?
Ja, aber ich bin ihn nicht gelaufen. Ich durfte 3,5 Tage unseren Stand bauen und betreuen, unsere Marke dort präsentieren. Und es war sehr kräftezehrend, man hört es wahrscheinlich auch ein bisschen auf meiner Stimme. Und du hattest gefragt, wie es so war und so. Und ich habe so eine Geschichte und die ist sehr, meiner Meinung nach sehr lustig. Aber immer, wenn ich sie jemandem erzähle, sagt er mir, dass sie nicht so lustig ist, wie ich gedacht habe in dem Moment, dass sie lustig war. Ich versuche es einfach zu erzählen. Und wenn es schwierig ist, schneide mal raus. Ja?
Machen wir so.
Also, ja, genau. Also wollte ich mir ein Bierchen holen an der Marathonmesse und ich stand in einer ellenlangen Schlange und kam sehr, sehr langsam voran und irgendwann stehe ich plötzlich an der Theke und guck so hoch und will mir so ein bisschen gerade aussuchen, welches Getränk und plötzlich schiebt sich so ein Typ an mir vorbei und bestellt seine 2 Bier und ich habe ihn so angeguckt, gucke ihn von unten, von oben und ich war so richtig angefressen und weil sehr, sehr internationales Publikum da war, habe ich halt auf Englisch rausgehauen: Where did you come from? Und er guckt mich an und sagt: India. Und ich habe mich wirklich kaputt gepinkelt und ich bin 20 Minuten lang durch die Messe spaziert und ich hatte Tränen in den Augen, habe gelacht, alle dachten, der Typ ist wahnsinnig. Und als ich dann zum Stand gekommen bin und ich wollte allen diese Geschichte erzählen, wie unglaublich wichtig, lustig sie war, und niemand hat mit mir mitgelacht. Ist es wirklich nicht lustig?
Ich fand sie tatsächlich einigermaßen lustig. Ich musste ein bisschen lachen. Ich muss jetzt nicht 20 Minuten lachend durch meine Wohnung laufen, aber ich fand sie schon lustig.
Weil in dem Moment muss ich mir ihm gegenüber sofort rechtfertigen und meinen, nein, so habe ich nicht gemeint, um Himmels Willen. Nein, das war so, ach, tut mir leid. Und ich habe nachher weitergelacht. Aber dann haben wir ein Bierchen, er hat mich tatsächlich angestoßen mit dem Bierchen, er war mir da nicht böse. Aber gut, das war das Experiment.
Er hat ja auch ein Stück weit einfach komplett den Wind aus den Segeln genommen, ne? Muss man auch sagen. Also sehr schlagfertig geantwortet.
Absolut, absolut. Ich hatte nichts entgegenzusetzen und bin lachend und weinend zurück zu meiner Butze getrudelt. Nein, es waren sehr schöne Tage. Sie waren physisch anspruchsvoll, aber jetzt bin ich natürlich voller Kräfte und Tatendrang, um mit dir eine weitere wundervolle Episode aufzunehmen.
Genau, und das gehen wir auch direkt an. Wir haben für euch wie immer unsere News-Sektion. Als zweites Thema kümmern wir uns um die erste Bundesliga Damen und die erste Bundesliga Herren, plauschen ein bisschen darüber, wie die ersten Spieltage dort gelaufen sind und wie wir sie vorhergesagt hätten. Und als zweiten Themenkomplex von heute begegnen wir ein bisschen ein paar Hörerfragen und ein paar Hörerthemen, die an uns herangetragen worden sind. Viel Spaß damit! Es war gleichzeitig viel und wenig los, also es ist natürlich deutlich mehr los als in der Sommerpause, aber es gibt ja auch einfach jetzt viele Spiele, die gespielt werden, viele Ergebnisse und wir haben uns vorgenommen, nicht so einen ewigen Ergebnisticker hier zu machen. Wer die ganzen Ergebnisse aus der ersten, zweiten Bundesliga, Herren, Damen, wo auch immer sehen will, dem sei der Saisonmanager ans Herz gelegt. Das ein oder andere thematisieren wir aber trotzdem und zwar fangen wir an mit einem kurzen Rückblick auf den Nations Cup.
Genau, der fand in Weißenfels und Naumburg statt. Das war so ein seltsames Turniergebilde, wo die deutsche Nationalmannschaft viermal spielen durfte. Schweden, Tschechien, Schweiz und Finnland, jeweils die U23-Mannschaften, durften nur dreimal ran. Also ja, ein seltsamer Cup, aber auf jeden Fall sehr kostbar für die deutsche Nationalmannschaft, um auch mal gegen starke Teams zu messen. Punkte gab es zwar keine, 3-6 gegen Tschechien, 3-7 gegen Schweden, 2-12 gegen Finnland, das war wahrscheinlich das schwächste Spiel, aber ein sehr, sehr starkes 5-6 gegen die Schweiz. Eigentlich schon ein ganz wichtiger Termin, um Erfahrung zu sammeln, um weiterzukommen mit der Mannschaft. Hast du so ein bisschen verfolgt, ein paar Spiele gesehen?
Hin und wieder reingeguckt habe ich, genau. Also ich habe jetzt nicht alle Spiele gesehen, aber hin und wieder habe ich mal geschaut. Ja, sah gut aus. Also Stadthalle Weißenfels ist auch, finde ich, echt eine schöne Halle, um Floorball zu gucken. Aus Naumburg habe ich tatsächlich gar keine Streams gesehen. Da weiß ich nicht, wie es da ausgesehen hat.
Also ich war bisschen überrascht, dass tatsächlich auch bei den Topspielen der deutschen Mannschaft, wobei das waren eigentlich fast alles Topspiele, das Zuschaueraufkommen in der Weißenfelser Stadthalle doch recht rar war. Also ich kenne von durchschnittlichen Bundesligaspielen, dass da ab und zu mal mehr Leute kommen. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen verzerrt von der Kameraaufnahme. Was ich ein bisschen lächerlich fand, war in dieser Mini-Halle in Naumburg, als dann so die Hymnen gespielt wurden. Überhaupt das mit den Hymnen. Ich bin da wahrscheinlich der am wenigsten patriotische Mensch, den ich kenne. Deshalb habe ich es nicht so mit Hymnen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gehören die nur in ordentliche Arenen und richtige Sporttempel. Sonst tue ich mir damit immer ein bisschen schwer. Sportlich, muss ich sagen, fand ich die deutsche Mannschaft ganz brauchbar. Finnland war so ein Spiel, das war ein bisschen unästhetisch. Das wirkte vieles, so ein bisschen Verteidigung abgekoppelt von der Offensive, sehr statisch, so ein bisschen Ungelenk. Aber gut, dass man da nochmal die Kurve gekriegt hat und in den anderen Spielen eigentlich gut gespielt hat. Obwohl dann Martin Brückner im Interview dann jetzt nicht so ganz happy war. Aber ich glaube, gerade im Vergleich zu Mannschaften wie Dänemark oder Norwegen ist das natürlich ein Riesenvorteil, dass man solche Vorbereitungsspiele überhaupt spielen durfte.
Ja, genau. Genau, ja, das denke ich auch. Und Martin hat ja direkt auch quasi den Fokus jetzt nicht so sehr auf die Ergebnisse gelegt. Also sagt ja, es ist schade, dass sie kein Spiel gewonnen haben, aber vor allem eben auf die Entwicklung. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja kein WM-Jahr. Also die nächste WM steht ja erst, zuerst steht die WM-Quali auf dem Papier. Man sollte da auch nicht zu weit vorgreifen. Aber theoretisch, die nächste WM ist ja erst Ende nächsten Jahres. Von daher glaube ich, ist das auf jeden Fall ein guter Zwischenschritt auf dem Weg dahin. Dann als zweite News ist von Floorball Deutschland bekannt gegeben worden, dass der vakante Trainerposten des U19-Herren-Nationalteams mittlerweile wieder besetzt worden ist. Und zwar wurde Tommy Rastas gefunden. Ein Finne ist seit 33 Jahren Trainer, glaube ich, mittlerweile. Wer genaueres wissen will, dem sei die Pressemitteilung auf floorball.de ans Herz gelegt. Ist mittlerweile der Cheftrainer von Ere Vikingit aus Finnland. Also auch kein ganz kleiner Name im internationalen Floorball, würde ich behaupten. Und an seine Seite gestellt wurde ihm als Co-Trainer Miroslav Schneider aus Tschechien. Und zu dem hast du, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen, Jan. Ist das richtig?
Ja, es hatte mich überrascht, dass er als Co-Trainer dazu kommt, weil Miroslav Schneider ist in Tschechien mittlerweile wirklich eine Persönlichkeit geworden, weil er Sparta Prag als ja über viele Jahre hinweg so die graue Maus der ersten Liga wirklich zu überraschenden Höhen geführt hat und insgesamt diesen ganzen Verein wirklich vorangebracht hat. Und ich glaube, er war sogar zwischenzeitlich Kandidat für einen höheren Posten als Nationaltrainer bei den tschechischen Nationalmannschaften. Deshalb hat es mich überrascht, dass er hier als Assistent dazu kommt. Aber vielleicht war die Chronologie der Dinge so ein bisschen anders und wir wissen nicht so genau, wie das alles lief und deshalb ist es jetzt erstmal so geendet. Mal schauen, wie sich das weiterverhalten wird. Übrigens, im Kader bleibt auch Pavel Lubenzow als Torhüter-Trainer und es wird eine Teamleiterin bzw. einen Teamleiter gesucht. Also, wer Lust und Laune hat, bei den U19-Herren mitzuhelfen und im Grunde das gesamte Konstrukt voranzubringen, bitte beim Dachverband melden. An der Stelle schiebe ich weiter zum Champions Cup. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Champions Cup ist so ein Wettbewerb, der hat mir in der Vergangenheit keinen Spaß gemacht und der macht mir jetzt im Augenblick noch weniger Spaß. Deshalb sage ich es einfach so mürrisch dahin. Ich rotz einfach so ein bisschen die Ergebnisse hin. Tatran ist weiter im Halbfinale, Ersingen ist weiter, Falun ist weiter und Storetta sind weiter bei den Herren. Bei den Damen sind es Torgruppen, Zug, Kloten und Pixbo und da kommen einfach keine Finnen weiter. Die sind raus, dann kommt eine tschechische Mannschaft bei den Herren mit Tatran und das war's auch. Warum ich das Ganze so ein bisschen mürrisch angehe, ich finde, eigentlich ist es so ein Juwel in der gesamten Struktur des internationalen Verbandes der IFF und so wie man das Ganze jetzt aufgezogen hat, so wie man das Ganze kommuniziert, irgendwie macht das einfach überhaupt keinen Spaß. Also wir merken es jetzt daran, wie dieser Wettbewerb kommuniziert wird, wenn man nicht nur nach Inhalten sucht und nach Ergebnissen oder Statistiken, aber selbst wie das Ganze medialisiert wird. also wieder, wo man irgendwo reinkommt, wird irgendwo eine Bezahlschranke hochgezogen. Du musst schauen, dass du dir irgendwelche Snippets aus zweifachen, dreifachen Instagram-Kanälen irgendwo findest, wo sich sowieso alles doppelt, wo irgendwelche schlecht geschnittenen Tore dann abgebildet werden. Und insgesamt tut es einfach nur körperlich weh, diesen Wettbewerb zu verfolgen. Und irgendwie ist das etwas, das ich verstehe es nicht, und ich hoffe, dass ich mich irgendwann mit jemandem von der IFF ein Bierchen treffe und man mir erklärt, was man sich bei diesem Konzept gedacht hat. Also da lässt man so viel liegen, ich verstehe es nicht. Du magst den Champions Cup?
Ich verfolge ihn eigentlich nicht so richtig, von daher wäre wahrscheinlich die Antwort in der Praxis auch nein. Also ich gucke immer die Ergebnisse so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich dann irgendwie bewusst irgendwie an einen IFF-Stream hänge und versuche, die Spiele zu gucken. Ja, und also wie du schon sagst, so ganz verstehen kann ich es nicht. Also es sollte ja so ein bisschen in Richtung der Champions League gehen. So das große Vorbild ist ja immer Champions League im Fußball. Aber dann muss man es eben auch ein bisschen in die Richtung vernünftig aufziehen. Und also hier wird ja tatsächlich für Floorball-Verhältnisse ziemlich viel Aufwand gefahren. Mit Hin- und Rückspiel auf internationalem Boden. Also finnische Teams, die nach Schweden fahren, andersrum. Tschechische Teams, die in die Schweiz fahren, andersrum. Das ist ja jetzt nicht so, als würde da nicht gar kein Geld für ausgegeben werden. Dann, denke ich, könnte da von Seiten der IFF auch ein bisschen andere Ressourcen reingesteckt werden. Wir haben es vorhin kurz besprochen. Also das wirklich Lächerlichste ist ja, wenn man jetzt hier auf die offizielle, also wirklich auf floorball.sport geht, auf die Seite vom IFF Champions Cup und sich dann die Groups anguckt, dann bin ich schon mal sehr verwirrt, weil dann steht hier zwar drüber Women's Champions Cup North Division und Women's Champions Cup South Division, genauso wie bei den Männern, das ist schon richtig, aber dann ist eben darunter nicht dieser Turnierbaum abgebildet, sondern eine Gruppentabelle von 4 Gruppen. Dabei wird überhaupt gar keine Gruppe ausgespielt. So, das ist halt so, hä? Sind hier die Leute, die die Ergebnisse mittickern, eigentlich wissen die, wie der Modus ist? Oder? Und es ist eben auch falsch angezeigt. Also zum Beispiel bei den Männern ist durch diese merkwürdige Tabellenstruktur jetzt abgebildet, dass Falun und Classic weitergekommen ist. Dabei ist Dovretta gegen Classic weitergekommen. Und das ist halt nicht irgendwie so eine Seite von Drittanbietern, sondern das ist eben die offizielle Champions Cup Ergebnisseite. Und ja, also weiß ich nicht. Ja, finde ich alles ein wenig sehr bunt. Was ich tatsächlich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich ihn richtig gut finde, aber zumindest spannend ist der Modus, in dem gespielt wird. Und zwar ist es ja so, dass wenn das eine Team das Hinspiel gewinnt und das andere Team das Rückspiel gewinnt, dann sind die Torverhältnisse und die Ergebnisse und so sind völlig egal. Und es gibt definitiv immer eine Verlängerung. Und wer dann im zweiten Spiel die Verlängerung gewinnt, der ist eben weiter. Und das ist, also ja, ich glaube, es gab keine so ultra spannende Konstellation, weil die Spiele, wo es dann tatsächlich in der Verlängerung ging, die waren alle relativ eng. Aber theoretisch kann es eben passieren, dass du das erste Spiel ganz, ganz, ganz knapp verlierst, so mit einem Tor irgendwie unglücklich, letzte Minute, empty net oder so. Und dann fährst du nach Hause oder wohin auch immer, vielleicht auch auswärts. Dann bügelst du das andere Team 12-0 von der Fläche und dann musst du aber noch eine Verlängerung spielen. Und wenn du die Verlängerung verlierst, hast du trotzdem verloren. Das finde ich eine Konstellation, die hat man sehr, sehr selten im Sport.
Ja, aber du hast es gerade angesprochen. Es ist ja ein erheblicher Mehraufwand für diese Vereine. Also die haben ja Einzelreisen zu spielen. Das hat es ja im Floorball eigentlich nie gegeben. Man hat ja früher eigentlich versucht, bei diesen europäischen Wettbewerben den ganzen Aufwand, der damit zusammenhängt, wirklich aufs Mindeste zu reduzieren. Und jetzt baust du so eine, ich würde sagen, fast aufgeblasene Struktur, aber du schaffst es, das nicht in irgendeinen einfachen Rahmen zu packen, dass man das überblickt und dass man das genießen kann. Und es entsteht halt wieder nur so eine Bubble für die Leute, die da sehr, sehr eng an diesem Wettbewerb dran sind, die dem unbedingt, unbedingt folgen wollen. Das sind dann die, die sich da irgendwie reinbeißen.
Genau, die sowieso alles geguckt hätten.
Aber für alle Leute, die von außen kommen und die sagen würden, okay, gut, also das ist das Beste, was ihr habt, das ist ein Wettbewerb, der regelmäßig stattfindet, das ist das, womit ihr regelmäßig die Leute berieseln und diesen nächsten Dunstkreis irgendwie dazu motivieren könnt, die Sportart zu verbreiten, das ist einfach nicht zugänglich. Weil, ich meine, stellen Sie sich vor, dass hier irgendein Gen Z-Heini sich eine App runterlädt und dann anfängt, sich da irgendwie reinzuloggen, damit er sich ein paar Snippets anschaut oder irgendwelche Highlights. Natürlich nicht, ja, also das ist, mir kommt das ab und zu vor wirklich wie bewusste Sabotage, aber das müssen die Damen und Herren in Helsinki für sich entscheiden.
Was ich tatsächlich noch spannend fand, du hast es gerade so ein bisschen angeschnitten, ist es ja tatsächlich keins der 4 finnischen Teams weitergekommen, weil die jeweils gegen die schwedischen Vertreter und Vertreterinnen rausgeflogen sind. Ich frage mich, ob wir den Champions Cup, der wurde ja schon öfter umgebaut, ich frage mich, ob wir den nächstes Jahr nochmal in dem gleichen Format sehen oder ob die Finnen jetzt in der Zwischenzeit einmal kräftig auf den Tisch hauen und sagen, nee, also dass wir immer gegen die Schweden spielen müssen, das ist ja auch unfair und wir müssen jetzt hier mal die Struktur ändern und die Finnen wollen nächstes Jahr auf jeden Fall gegen die Schweizer oder gegen die Tschechen ran. Da bin ich gespannt, ob das in diesen Gruppen beibehalten wird.
Wir können uns also eine kleine Hausaufgabe fürs nächste Mal vorlegen, wenn wir so darüber hinlästern, was wäre denn eigentlich so ein Modus, was wäre eine Struktur, die realistisch für die Sportart ist, aber die tatsächlich dann auch etwas bringt. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir das irgendwann mal auch durcharbeiten wollen, dann ist es vielleicht so eine Ankündigung für Episode 5.
Okay. Und dann würden wir als Abschluss von unserer News-Sektion noch ganz kurz über ein paar internationale Ergebnisse sprechen, beziehungsweise über ein paar internationale Ereignisse. Wir haben ja in den letzten Folgen immer schon so ein bisschen international gesprochen und so ein, zwei, drei Sachen angerissen. Da wollten wir euch nur mal einen kurzen Einblick gewähren, wie es da eigentlich läuft. Und zwar haben wir gerade im Zuge der U19-WM, die im April diesen Jahres war, und auch im Zuge der internationalen Top-Transfers häufiger den Namen Gabriel Kohonen genannt. Sohn von Mika Kohonen, jetzt erste Saison in der SSL bei Stovretta. Und der junge Mann ist ziemlich gut in die Saison gestartet, kann man glaube ich sagen. Ist aktuell nach nur zwei Spielen, muss man sagen, aber trotzdem Topscorer in der SSL mit 6 Punkten aus 2 Spielen. Hat allein in seinem ersten Spiel 3 Tore gemacht. Und da war auch direkt alles dabei. Also der wird ja häufiger als absoluter Scorer vor dem Herrn bezeichnet. Und ich glaube bei seinen 3 Toren, eins war einfach so ein Abstauber direkt im Slot. Eins war ein Schlenzer, super enger Mann, wo ich überhaupt nicht weiß, wie man den verteidigen soll. Und das dritte war einfach ein Schlagschusstor nach Direktpass aus irgendwie 15 Metern hoch in einen langen Winkel. Also da bin ich gespannt, wie es in der Saison weitergehen wird. Außerdem, wer sich vielleicht Hoffnungen gemacht hat, dass die SSL der Damen diese Saison ein bisschen spannender wird als in den letzten Jahren, der mag sich enttäuscht sehen. Torengruppen ist ja absoluter Serienmeister in Schweden. Haben jetzt ihre ersten 2 Spiele absolviert und haben dabei einmal 14-2 gewonnen gegen Falun und einmal 13-2 gegen Kalmarsund, also den Verein von Martin Brückner. Ja, da stellt sich, glaube ich, eher die Frage, wann sie denn vielleicht zum ersten Mal ein Spiel nicht zweistellig gewinnen, als wann sie denn zum ersten Mal ein Spiel verlieren. Und als letzte News, wo wir auch drüber geredet haben, der Ausmarsch von mehreren Topstars in Richtung der Schweiz dieses Jahr, vor allem zu Zug United. Da haben sich ja Sami Johansson, Mikko Kailiala und Albin Sjögren alle hintransferieren lassen und bilden da jetzt ein Sturmtrio, was sich bisher nicht so schlecht macht. Und zwar, wenn man sich die Scorerliste in der Schweiz anguckt, dann ist tatsächlich Sami Johansson auf 1, Albin Sjögren auf 2 und Mikko Kailiala auf 3, also das Sturmtrio, komplett die 3 Topscorer in der Schweiz, mit relativ klarer Aufgabenteilung. Also Mikko Kailiala hat eine Bilanz von 7+0, Albin Sjögren hat eine Bilanz von 1+8 und Sami Johansson hat eine Bilanz von 8+2. Also Sjögren ist für die Vorlagen zuständig und die anderen beiden schießen die Tore. So scheint da der Plan zu sein. Und dann wären wir durch mit unserer einigermaßen kurzen News-Sektionen heute und würden starten in die deutschen Bundesligen.
Und zum ersten Mal machen wir ja eine Folge in der Mitte einer laufenden Saison. Wir haben vor Beginn dieses Jahrgangs uns getraut, Tillmann und ich, und wir haben unsere Prognosen rausgehauen bei Instagram, wen wir oben und wer wir unten tippen und wer den Topscorer macht und wer nicht. Jeweils bei den Herren und bei den Damen. Und man kann ja schon so ein bisschen einschätzen, wie weit wir daneben lagen oder eben nicht. Und das können wir uns ja vielleicht heute so ein bisschen gönnen, dass wir uns mal einfach gegenseitig die Frage stellen, hätten wir gewusst, was wir heute wissen, hätten wir das auch so getippt. Tillmann, fangen wir mal mit den Damen an. Was hat dich am meisten überrascht aus den ersten Spielen?
Am meisten überrascht. Das finde ich tatsächlich schwierig zu sagen, weil ich bisher nicht so wahnsinnig viel Überraschendes dabei fand bei den Damen-Bundesligen. Also überrascht hat mich, dass Weißenfels hat 7-2 gegen Hamburg gewonnen, zu Hause am ersten Spieltag. Das fand ich ein bisschen hoch. Also, dass Weißenfels gewonnen hat, überrascht mich jetzt nicht sehr. Also, die vier Top-Vereine in der ersten Bundesliga sind, glaube ich, alle relativ eng beieinander. Also ich meine Weißenfels, Dümmten, Leipzig und Hamburg. 7-2 fand ich im Ergebnis ein bisschen deutlich. Auf der anderen Seite muss man auch immer sagen, ist das erste Saisonspiel, ist auswärts, da kann immer alles Mögliche passieren. Ob man das jetzt zu hoch hängen sollte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ansonsten fand ich tatsächlich relativ wenig überraschend, muss ich sagen, und bin da mit meinen Tipps auch einigermaßen zufrieden. Was ich tatsächlich ein Stück weit bezeichnend fand für die Saison, beziehungsweise was ein Stück weit auch eine Befürchtung war vor der Saison von mir, war, dass die Halbfinalisten eigentlich schon feststehen. Und zwar am zweiten Spieltag haben gespielt Weißenfels gegen Bremen, das ist 23-0 ausgegangen. Es hat gespielt Hamburg gegen Bonn, das ist 8-1 ausgegangen. Es hat gespielt Leipzig gegen Erlensee, das ist 9-0 ausgegangen. Und die Dümpner Füchse haben gespielt gegen Berlin, das ist 6-0 ausgegangen. Und ich glaube, das ist ein bisschen bezeichnend dafür, wie der Rest der Saison laufen wird. Also ich glaube, zwischen diesen Top-4-Teams und den Bottom-4-Teams ist der Abstand einfach noch einigermaßen groß. Und ich glaube, es ist ja wieder so, dass 6 Teams in die Playoffs kommen werden. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, hätte ich mal vorher nachgucken sollen. Aber ich glaube, es ist wieder so. Und dass dann diese falschen Viertelfinals gespielt werden. Von daher werden schon 2 von diesen Teams in die Playoffs kommen. Aber ich denke, dass die Top 4, die dann auch im Halbfinale stehen werden, das sind eben die 4 Teams, die jetzt in der Tabelle auf den Positionen 1 bis 4 stehen. Und ich denke, daran wird sich auch nicht mehr wahnsinnig viel ändern.
Ich habe da nicht so viel tatsächlich hinzuzufügen. Was mich freut, ist, dass Laura Neumann so ein bisschen in den Fußstapfen von Albin Sjögren wandert, zumindest von seinem Auftritt bei den Czech Open. Und zwar, ich habe ja, Laura war ja noch in der Nationalmannschaft, in der U19-Nationalmannschaft, als ich sie damals trainiert hatte. Und ich habe sie wirklich bis heute, ich glaube, so ohne jetzt zu scherzen, wirklich als die spielintelligenteste Spielerin kennengelernt, die ich auf deutschem Boden, der ich je begegnen durfte. Und sie hat ja immer so ein bisschen Päuschen gemacht und dann war sie wieder zurück und dann war sie jetzt. Und sie hat es tatsächlich geschafft, in diesen ersten 3 Spielen dieses Jahr 9 Vorlagen zu sammeln. Und alleine diese 9 Vorlagen wären genug, um jetzt Topscorer zu sein. Also das bestätigt so ein bisschen meine Erinnerungen an ihr Spielstil, an ihre Fähigkeiten, sich zu orientieren. Ich weiß, da ist so ein bisschen dieses verzerrende hohe Ergebnis dazwischen, aber einfach mal, sieht doch schön aus.
Ja, bei einem Blick auf die Scorerliste, den ich jetzt gerade werfe, ist mir tatsächlich noch eine Sache aufgefallen, die wir vielleicht noch hätten ansprechen können. Wir haben ja in der letzten Folge über die deutschen Top-Transfers gesprochen. Und haben nur in Anführungszeichen 2 Transfers in der Damenbundesliga angesprochen. Was für mich auch ein Stück weit daran lag, dass es eigentlich nicht wahnsinnig viele Transfers gab. Es sind aber noch ein paar mehr geworden. Und vor allem habe ich das Gefühl, ist dieses Jahr relativ viel Bewegung auf dem Ausländerinnenmarkt erstmalig. Also ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahren war es immer eine ziemliche Ausnahmeentscheidung, wenn tatsächlich mal eine schwedische, finnische, tschechische oder was auch immer Spielerin in die deutsche Bundesliga gekommen ist. Und das scheint sich jetzt ein bisschen zu mehren. Also ich kann mich erinnern, dass die Dragons Bonn 2 Spielerinnen von außerhalb Deutschlands dazu bekommen haben. Ich glaube, es waren eine Tschechin und eine Estin, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Michaela, das kannst du jetzt sicherlich besser aussprechen als ich, Jan Strnadova oder sowas in der Richtung. Hat auch schon 3 Tore geschossen in 3 Spielen.
Strnadova könnte es sein, ja.
Dankeschön. Ich sollte das einfach nächstes Mal direkt an dich übergeben. Und Weißenfels hat sich, glaube ich, auch 2 Finninnen geschnappt, unter anderem Sophia Holm, das ist einfach auszusprechen, die mit 7 Punkten aus 3 Spielen auch nicht schlecht in die Saison gestartet ist. Wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, wie du eben schon sagtest, dass 23-0 aus dem Bremen-Spiel, das verzerrt die Scorerliste momentan so ein bisschen.
Dann füge ich einfach noch 2 Torhüterinnenwechsel hinzu. Lola Wischer wechselt von Bremen nach Bonn und ganz besonders spannend, Lena Backus, die zieht aus Dümpten nach Schweden. Das ist ja mal ein schöner Transfer. In den Norden ist es ja nicht so oft wie in die Schweiz und das wird einer Nationaltorhüterin natürlich mit Sicherheit auch gut tun.
Das denke ich auch. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ab wann der Transfer greifen wird. Also ich habe es jetzt schon mehrfach gehört, auch aus verschiedenen Quellen. Von daher glaube ich schon, dass das stimmt. Allerdings die ersten 3 Spiele in der Saison hat sie noch gemacht. Von daher, ich bin mir nicht ganz sicher, wann sie nach Schweden gehen wird und wie lange. Ich glaube, der Transfer ist quasi bestätigt, nur der genaue Zeitrahmen noch nicht so ganz. Ja, ansonsten auf den weiteren Verlauf der Damen-Bundesliga bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich glaube, dass gerade dieser Kampf unterhalb des Top-4-Trios wer von den Teams jetzt auf Platz 1, Platz 2 landet und damit dieses Viertelfinale umgehen kann. Ich glaube, das wird spannend zu sehen sein, gerade wie die sich untereinander schlagen. Ich glaube, dass der Meisterschaftskampf tatsächlich relativ eng werden könnte zwischen den vier Teams. Also ich glaube, die begegnen sich alle mehr oder weniger auf Augenhöhe. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten direkten Duelle verlaufen. Und ich bin gespannt, ob entgegen meiner Voraussage von vorhin im Podcast, ob eins der Bottom-4-Teams in Anführungszeichen tatsächlich noch den ein oder anderen Upset gegen eins der Top-4-Teams schaffen kann. Also ich hoffe einfach mal, dass der ein oder andere dabei sein wird, einfach um die Spannung der Liga ein bisschen hochzuhalten.
Wir trotten weiter in die erste Bundesliga der Herren und ich habe mir zurechtgelegt unsere Tipps, die wir vor der Saison gemacht haben, und ich muss ganz ehrlich sagen, also du hast es ja natürlich jetzt nicht so schwer gemacht, Tillmann, ne? Also du hast jetzt so die Kandidaten rausgesucht, die da wahrscheinlich auch irgendwo landen werden.
Du meinst, ich habe eine korrekte Voraussage gemacht, meinst du, Jan?
Ja, da wollte ich gerade kontern. Und zwar, also wenn ich jetzt sagen müsste, was ich mir anhören musste dafür, dass ich Holzbütten bis auf den siebten Platz gepackt habe, dafür entschuldige ich mich natürlich, weil ich hätte sie noch viel, viel tiefer packen müssen, zumindest von dem, womit sie in die Saison gestartet sind. Wir haben ja verschiedene auch noch Leserinnen oder Hörerinnen und Hörerfragen erbeten. Da gab's wiederholte sich oft die Frage, ja, nehmt mal ein bisschen Holzbütten auf, woran liegt's und warum? Und ich kann da vielleicht so ein bisschen, kleines bisschen eintauchen. Also ich habe eine unrepräsentative Stichprobe gehabt, und zwar aus dem Spiel Holzbütten gegen Berlin. Und es war natürlich schon sehr ernüchternd, weil was ich gesehen habe, war eine Mannschaft, die doch sichtbar eben Spieler vermisst. Also das ist ja wirklich eine Phalanx an Leistungsträgern, die da gar nicht im Einsatz war. Also wir haben ja Niklas Brücker, der dann nicht mehr im Kader ist. Wir haben Janosch Brücker, der es sehr modern auffasst und der im Grunde nur noch Homeoffice macht. Also der spielt nur noch die Heimspiele. Max Bülle war nicht da. Kleinhans habe ich zuletzt gesehen, dass er im irgendein Oktoberfestzelt sitzt und eine Maß hebt. Also ich glaube, der sieht seine Zukunft wahrscheinlich eher in Bayern. Und vor allen Dingen auch im Tor ohne Sauerbier war das eine Mannschaft, die war leider dann doch eher ein Schatten ihrer selbst der letzten Saisons. Was man ihr zugutehalten muss, oder zumindest war das mein Eindruck, sie haben wirklich versucht, sehr dynamisch und genau dasselbe Tempo zu fahren, was sie dann letztendlich sich selbst beigebracht haben in den letzten Jahren. Das wirkte auf den ersten Blick sehr imposant, aber man muss sagen, zum Beispiel gerade gegen so eine Mannschaft wie Berlin, stand man sich dann oft eben an den Stellen, wo du normalerweise gewohnt warst, dass ein Janosch Brücker einen Schwänzer nimmt oder dass ein Kleinhans einen Volley versucht, waren die Leute halt nicht da und man stand sich auf den Füßen und plötzlich läuft der Gegner weg und man kassiert Tor nach Tor. Und wenn ich das so sehe, also ich glaube, Holzbütten wird mit Sicherheit mit diesem oberen Drittel dieses Jahr nichts mehr zu tun haben und wird sich da wahrscheinlich eher darum bemühen, überhaupt irgendwie in die Playoffs reinzukommen. Also das wird mit Sicherheit die große Herausforderung.
Also ich finde, da hast du den Abgesang auf Holzbütken ein bisschen früher angestimmt, Jan, muss ich tatsächlich sagen. Also erstens finde ich es eine Frechheit, dass du 3 Minuten lang über die Personalprobleme von Holzbütken gesprochen hast, ohne den Namen Nils Hofferbert in den Mund zu nehmen. Das möge dir niemals Verzicht sein. Und davon abgesehen, also ja, auf dem Papier, die haben jetzt 4 Spiele gespielt und davon erst 1 gewonnen. Aber der einzige klare Ausrutscher war aus meiner Sicht das Spiel gegen Dresden. Da 2 von den anderen Spielen waren eben gegen Berlin und gegen Leipzig. Das sind 2 klare Top-4-Teams. Also, ich mache mir nicht so wirklich Sorgen um Holzbütken, muss ich sagen. Also, ich gehe da voll mit. Die werden schwächer sein als letzte Saison. Man muss aber auch sagen, dass die Umstände ein bisschen schwierig sind. Also wirklich viele Abgänge, paar neue Zugänge. Auch die haben 2, 3 neue Ausländer dazu bekommen. Wieder mal einen neuen Trainer. Da ist, denke ich, mittlerweile tatsächlich auch ein bisschen problematisch, dass sie jetzt in 3 Jahren 3 neue Cheftrainer hatten, die vermutlich alle verschiedene Spielphilosophien haben, zumindest ein Stück weit. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in Holzbütken gerade ein bisschen rumpelt und rumort und gerade ein bisschen schwierige Phase ist, aber allein von der Kaderqualität her mache ich mir um die wenig Sorgen. Also die werden, wenn ich drauf setzen müsste, würde ich einfach sagen, da wo wir sie beide hingetippt haben, das war schon nicht ganz schlecht und am Ende der Saison werden die irgendwo auf den Plätzen 5 bis 8 landen. Ich glaube nicht mehr, dass sie unter die Top 4 kommen. Ich glaube, die Mannschaften, die da landen werden, haben einfach noch ein bisschen mehr Qualität. Ich glaube aber auch nicht, dass sie tatsächlich groß kämpfen werden müssen, um in die Playoffs zu kommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann, das ist jetzt sehr weit vorausgesagt, aber dass sie in den Playoffs vielleicht für den einen oder anderen Upset sorgen können, wenn sie sich einfach gut finden. Aber das ist jetzt, wie gesagt, sehr doller Blick in die Glaskugel.
Ja, ich war ja in den letzten ein, zwei Jahren so ein heimlicher Holzbrücken-Fan und ich glaube, ich gönne mir mal den Tritt. Ja, einmal gönne ich mir mal den Tritt. Und ich schließe gleich mit dem nächsten Fail ab. Und zwar, da haben wir uns, glaube ich, beide die Finger verbrannt. Also jetzt immer natürlich Hinblick dessen, dass wir darauf, dass wir jetzt gerade erst mal 3-4 Spiele hinter uns haben. Aber München und Dresden, also klar, München ist jetzt erstmal punktlos hinten, aber wirklich viele herausragende Spiele schon absolviert. Gerade das 10-11 in Hamburg war ja ordentlich. Auch die anderen Auftritte waren wirklich sehr stark. Und bei dir und bei mir, glaube ich, Tabellenletzter war eigentlich Dresden. Und die spielen bis jetzt wirklich eine herausragende Saison. 5-4 Overtime-Sieg gegen Weißenfels. Hatten zwischenzeitlich, glaube ich, jetzt müssen wir mal auf die Tabelle gucken, die beste Defense der Liga, mit 10 Gegentoren in 3 Spielen. Ich sage es aber mit sehr viel Vorsicht, weil, soweit ich mich erinnern kann, Dresden hat es letztes Jahr auch schon geschafft, gerade so am Anfang der Saison sehr stabil zu sein, sehr klug zu spielen, sehr früh in diesen Spielrhythmus zu kommen und dann hinten raus fing es so ein bisschen an zu bröckeln. Also das warten wir auch erstmal ab.
Ja, ich bin tatsächlich ganz froh, dass wir die Folge heute aufnehmen. Also heute ist wir nehmen die Folge am 24. September auf und der 4. Spieltag in der ersten Bundesliga Herren ist gerade durch. Und darüber bin ich tatsächlich ganz glücklich, weil Stand jetzt ist Dresden auf dem 6. Platz. Hätten wir einen Tag früher aufgenommen, wären sie auf dem 2. Platz gewesen. Das wäre nochmal deutlich unangenehmer gewesen für unsere Prognose, beziehungsweise für unseren Abgleich mit der Prognose. Aber du hast schon recht. Also sie haben immer noch die stabilste Defensive, zumindest nach Gegentoren. 16 Gegentore bekommen bisher in 4 Spielen. Also 4 im Schnitt, das ist schon richtig, richtig guter Wert. Ansonsten würde ich da das aufgreifen, was du gerade auch schon gesagt hattest. Also vielleicht war unser Abgesang auf Dresden da tatsächlich ein bisschen früher angestimmt, muss man sagen. Aber genau, sie sind letzte Saison auch ziemlich gut gestartet und haben dann hinten raus so ein bisschen, ich weiß nicht, kein Benzin mehr im Tank gehabt oder sowas. Gleichzeitig muss man aber auch als Kontraargument dazu nochmal sagen, sie hatten auch letzte Saison eine Menge super enge Spiele, auch teilweise gegen Top-Teams, wo sie nur durch 1-2 Tore Differenz eben nicht mit Punkten rausgegangen sind. Von daher, wenn sie das jetzt tatsächlich geschafft haben, das Feuer, was sie Anfang letzter Saison hatten, quasi in dieser Saison wieder zu entfachen und gleichzeitig noch den ein oder anderen Schritt gemacht haben, was die engen Spiele angeht, und da vielleicht einfach ein paar mehr Punkte mitnehmen als letzte Saison, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich nicht mehr der klare Absteiger sind, als die ich sie gesehen habe, sondern vielleicht eher so um den Strich herum spielen. Also irgendwie so 9., 8., 7. Platz oder sowas in der Richtung.
Ja, und verloren haben sie jetzt zuletzt gegen Schriesheim. Die sind ja tatsächlich wie eine Rakete reingestartet in den Jahrgang. Das sind 4 Spiele, 4 Siege, davon glaube ich 2 nach Verlängerung. Ja. Das ist etwas, das hat ja Schriesheim so regelmäßig versucht, so ein bisschen anzukündigen, dass sie das ja eigentlich könnten, wenn sie wollten. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, gerade in dem ersten Spiel muss ich wirklich sagen, Alex Burmeister hat wirklich ein Feuerwerk gezündet. Ich habe mir das Spiel nochmal angesehen. Und dieser eine Schlenzer aus dem Handgelenk, das kann er halt, weil er natürlich eine ordentliche Wucht in den Schultern hat. Aber wie der den in den Winkel setzt und dann nochmal diese schönen Querpässe. Also jetzt gerade, ich glaube, haben wir so einen Alex Burmeister wieder im Prime. Wenn Kühnecke auch gut mitzockt, wenn die anderen Jungs unterwegs sind, dann ist das eine Mannschaft, die kann, ich glaube, auch noch deutlich weiter segeln. Als wir es letztes Jahr hatten mit dem Final Four Finale. Ich glaube, da geht noch mehr. Und dieses Jahr ist wirklich ein spannendes Team. Mhm.
Sehe ich auch so. Ich bin bei Schriesheim immer so ein Stück weit skeptisch, weil der Kader einfach so schmal ist. Also auf der einen Seite ist es, glaube ich, ein relativ großes Plus, weil die mannschaftlich super geschlossen sind, alle füreinander einstehen. Da gibt's, glaube ich, auch nicht groß irgendwie Konkurrenzkämpfe, wer spielt jetzt mal und wer nicht, weil sowieso alle auf ihre Spielzeit kommen. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, die sind 1,5 Verletzungen davon weg, auf einmal wirklich problematisch unterwegs zu sein. Mhm. weil sie ja auch gut, also jetzt muss man sagen, bei fast jedem Team ist es so, wenn sich einer von den 2, 3 Schlüsselspielern verletzt, dann haben die ein Problem. Aber bei Schriesheim habe ich das Gefühl, ist es auch tatsächlich so, wenn sich irgendwie jemand in der Breite verletzt, dann wird es schon schwierig, das zu kompensieren, weil sie eben einfach nur so wenig Spieler haben. Aber Verletzung ist ja immer so eine Geschichte, gehört zum Sport ein Stück weit dazu, kann man eh nie vorhersagen, von daher ist es auch ein bisschen müßig, drüber zu sprechen. Ich bin da nur einfach ein bisschen besorgt, was das angeht.
Ich hatte gerade Schriesheims erstes Spiel angesprochen gegen Wernigerode. Das hängt mit einer Hörerfrage zusammen. Und zwar, Tilma, hast du Manikes Roundhouse-Kick gesehen?
Ich habe ihn gesehen, auch mehrfach in Slow-Mo und in Nicht-Slow-Mo. Und also der ging ja auf Social Media rauf und runter. Ich glaube, es war schwer, ihn nicht zu sehen.
Also kurze Frage, ich glaube 6 Spiele sind es angeblich geworden. Ich habe dazu, glaube ich, eine relativ dezidierte Meinung. Hohe Strafe, niedrige Strafe, strenge Strafe, was ist das für eine Strafe?
Also ich glaube, hohe Strafe und strenge Strafe ist nicht nur meine Meinung, sondern das muss man, glaube ich, fast objektiv so sehen. Ich bin jetzt nicht in den Annalen von Floorball Deutschland super weit zurückgegangen, aber es gibt ja immer diese Urteile, die man sich angucken kann auf der floorball.de-Page, und ich mache das eigentlich immer mal aus Interesse halber, was da so entschieden wird. Und ich glaube, es ist mit Abstand die höchste Strafe, die ich je verhängt gesehen habe. Ich kann mich mal daran erinnern, dass ich mal 3 Spiele Gesperre gesehen habe, aber irgendwas drüber tatsächlich noch nicht. Von daher würde ich einfach behaupten, es ist nicht nur meine Meinung, dass es eine hohe Strafe ist, sondern es ist eine hohe Strafe, Punkt. Ich finde es aber tatsächlich angemessen, würde ich behaupten. Also ich bin jetzt kein Schiedsrichter, aber ich habe auch gehört, dass in den Schiedsrichterkursen dieses Jahr nochmal besonders darauf verwiesen wurde, dass Kopftreffer in welcher Form auch immer in den letzten Jahren zugenommen haben in Deutschland, also Ellbogen, Schläger, was auch immer, und dass das härter bestraft werden soll. Und eigentlich, wenn das dieses Reckless Playing oder wie es auf Englisch heißt, ist, mit einer roten Karte zu bestrafen ist. Und das war jetzt ja also schon ein relativ deutliches Ding, wo der Schiri genau daneben stand. Von daher kann ich schon verstehen, wie das in der Höhe entstanden ist.
Ja, ich glaube, das kann man eigentlich nicht anders sehen. Das war mit Sicherheit eine Affekthandlung. Und wahrscheinlich war das jetzt gar nicht so gedacht, ich trete den jetzt gegen den Helm. Aber ich glaube, im Moment, wo du, vielleicht müssen wir das auch nur ganz, ganz kurz nacherzählen, für die, die es nicht gesehen haben, liegende Spieler verhakt sich mit dem Torhüter und offensichtlich wenn die zusammen keine Bäume pflanzen gehen, und um sich zu lösen aus Frust, tritt er halt gegen den Helm, und das ist, glaube ich, alles, was gegen den Kopf geht, ist einfach ein gefährliches No-Go, und dann gibt es halt hohe Strafen für.
Genau. Nee, ich glaube auch nicht, dass das komplette Absicht war. Ich glaube nicht, dass er ihn da einfach wegflexen wollte. So. Ich glaube, die schöne Formulierung ist immer billigend in Kauf nehmen, und das würde ich behaupten, ist auch in dem Fall passiert. Und im Schiedsspruch stand noch irgendwie drin, dass keine Einsicht gezeigt wurde oder sowas in der Richtung, und dass das noch zur Höhe der Strafe irgendwie mit reingespielt hat. Aber da müsste man jetzt die Verbandsspruchkammer fragen, da stecke ich nicht drin. Wie gesagt, ich finde es in der Höhe her okay.
Wir hatten ja auch Topscorer getippt, und auch da hast du safe gespielt und natürlich Janne Makkonen gewählt. Der sei dir gegönnt. Noch führt der tatsächlich die Tabelle an. Alex Burmeister, der...
Das wird auch so bleiben, Jan.
Ja, es wird auch so bleiben. Jetzt wollte ich eigentlich so mein Zufallstipp, den ich genommen hatte, weil ich eben diese 3 S ganz cool fand und weil wir bei den Finnen im Grunde immer würfeln können, ob die gut oder schlecht werden, wollte ich den gerade verteidigen, weil der Kollege Livi Vänänen hat es tatsächlich geschafft, gestern von Wernigerode 6 Treffern 5 selbst reinzumachen. Ich glaube, der Junge kommt noch. Der kommt so ein bisschen, weißt du, der braucht noch, der zündet. Und dann macht der Janne noch die Bude heiß. Das ist, denke ich, in die Richtung wird es steuern. Aber Alex Burmeister, der klebt ja auch nochmal dran. Also das wird vielleicht ein spannendes Rennen mit hier. Ich sehe 15 Punkte, 14 Punkte, 13 Punkte, 12 Punkte. So langsam geht's hier runter. Das wird, glaube ich, eine wilde Fahrt dieses Jahr.
Das glaube ich auch. Eine kleine Honorable Mention möchte ich noch aussprechen. Even Tessmann ist ziemlich gut unterwegs mittlerweile vom MFBC Leipzig. Der hat in 4 Spielen 12 Punkte gemacht, 9 Tore und 3 Vorlagen. Ich hatte das Vergnügen, ihn 2 Jahre in der deutschen U19-Nationalmannschaft zu trainieren. Und der Junge ist ein Scorer vor dem Herrn. Also der kann wirklich aus jeder Lage Tore schießen. Von der Mittellinie, von hinterm Tor, von, kannst du dir alles nicht denken. Hoch, flach, tief, rechts, links. Ich glaube noch nicht dran, dass er diese Saison Topscorer wird. Ich glaube, dafür sind es beim MFC fast auch schon zu viele Scorer, die sich gegenseitig irgendwie die Punkte wegnehmen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in den nächsten Jahren noch ein heißer Tipp werden könnte. Ja, und ansonsten, was gab's aus deiner Sicht noch irgendwie große Besonderheiten, wie die Saison gestartet ist bisher? Oder ist von den paar, 2, 3 Sachen, die wir gerade angesprochen haben, alles so, wie du es erwartet hast?
Ach, ja. Also ich war ein bisschen enttäuscht von Kaufering. Ich hatte das Spiel in Berlin gesehen. Ich glaube, die Jungs werden es dieses Jahr wirklich schwer haben, wenn sie nicht nachlegen.
Glaube ich auch.
Weil da fehlt es einfach an Druckfähigkeit hinten, in der Defense auch nach Körperlichkeit. Ich hatte Borussia Leonhardt, ich finde ihn wirklich, er hat eine herausragende Saison gespielt. In der Nationalmannschaft hat er mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das Problem bei ihm im aktuellen Spiel ist, der bewegt sich halt so ein bisschen zwei Meter vor der Mittellinie und zwei Meter hinter der Mittellinie. Und das, was er dann letztendlich der Mannschaft geben kann, das ist dann oft eben auf diese Distanzschlenzer beschränkt, weil ihm eben so diese irgendeine Art von kongenialen Mitspieler fehlen, die man auch mal ein bisschen bedienen kann, um den Druck vorne auch mal zu halten. Und da werden Kaufmann, glaube ich, dieses Jahr so ein bisschen die Mittel fehlen, um da von unten rauszukommen.
Du sagtest ja, Kaufering fehlt ein bisschen die Körperlichkeit. Ich weiß nicht, ob du den Red Hawks auf Instagram folgst, aber sie haben ja noch zwei Frinden transferiert. Und die Jungs können, glaube ich, vor allem Körperlichkeit in die Waagschale werfen. Also ich habe noch nie einen Doppeltransfer mit so viel Bizeps gesehen, muss ich sagen. Falls du es noch nicht gesehen haben solltest, würde ich dir sagen, guck dir mal die Transferfotos von den beiden Jungs an. Die gehen, glaube ich, schon auch hin und wieder ins Gym und sind da länger als nur 30 Minuten.
Aber das waren, glaube ich, die Jungs, die auch schon in Berlin gespielt haben, oder nicht?
Da bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht, ob sie da schon da waren.
Okay, weil wenn es die waren, und ich glaube, das waren sie, weil sie hatten sie, glaube ich, vor diesem Transfer vorgestellt. Mir ging es ja gar nicht so sehr um die
Kurve. Also wenn da zwei große, blonde, breite Jungs rumgelaufen sind, dann waren das die beiden.
einer war es. Ja, ich gucke nicht so oft nach großen, breiten, blonden Jungs rum, aber ich meine, du hast sie vielleicht gesehen. Aber ich glaube, dass die Jungs eigentlich schon dabei waren, und ich glaube, das Problem ist jetzt weniger, dass dir die Masse fehlt. Ich glaube, die Masse hat man vielleicht, aber es wirkte einfach in der Defensive einfach nicht dominant genug. Und ich glaube, dass du einfach auch den Kader dafür nicht hast, dass es die Offensive dann halt kompensiert. Das war so ein bisschen mein Eindruck aus dem Spiel. Und ansonsten, ich glaube, vorne haben sie jetzt tatsächlich nicht so viel überrascht. Ich glaube, Hamburg, die fahren deren Ding, entwickeln sich gut. Flemming Kühl macht ist jetzt aktuell Topscorer bei denen. Das heißt, Luca Vogel verspürt vielleicht nicht mehr den Druck, den er in den letzten Jahren hatte. Mal gucken, ob das gut oder schlecht ist. Weißenfels, die haben jetzt wieder auch angeschlossen. Insofern, du meintest ja selbst, vielleicht erwarten uns die großen Überraschungen noch.
Ja, genau. Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen ähnlich wie bei den Damen. Also ich habe das Gefühl, dass es auch in der Herrenliga eine relativ klare Top 4 gibt. Das wären für mich Leipzig, Weißenfels, Berlin und Hamburg. Jetzt gerade spielt Schriesheim eben noch oben mit. Die haben ja tatsächlich auch schon gegen den FB Leipzig gespielt und gewonnen. Also es ist nicht so, als hätten sie ihre Punkte bisher nur gegen die Teams unten in der Tabelle geholt. Aber sie haben eben auch schon sich schwer getan gegen die Teams, die unten in der Tabelle stehen. Also wenn ich mich richtig erinnere, haben sie zum Beispiel einen Punkt gegen Kaufering liegen lassen. Ja, genau, es war so. Von daher, ich bin gespannt, ob sie tatsächlich im weiteren Saisonverlauf da oben unter den Top 4 sich festbeißen können oder ob sie noch ein paar Plätze durchgereicht werden. Und ob es dann eben diese ähnlich klare Top 4 gibt, wie es aus meiner Sicht bei den Damen der Fall sein wird. Da bin ich gespannt.
Ich sehe zum Beispiel jetzt, die Berlin Rockets sehe ich jetzt noch nicht unter den Top 4, muss ich sagen. Also klar, sie haben jetzt 4 Spiele geholt, davon haben sie 3 Spiele gewonnen, aber die 3 Spiele, die sie gewonnen haben, waren, wenn man den Gegner in Form gesehen hat, tatsächlich Pflichtsiege. Die Leistung gegen Leipzig war jetzt auch noch nicht so, dass man sagt, okay, man gehört da noch rein. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben und die werden sich noch ordentlich anstrengen müssen, um den Platz zu halten.
Also ja, ich gehe schon davon aus, dass sie sich anstrengen müssen und dass das ein bisschen Arbeit wird, sich oben festzubeißen, aber ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das formulieren soll, ohne dir auf den Schlips zu treten, Jan, aber ich würde sagen, dass Berlin wenig relevante Spieler verloren hat im letzten Sommer.
Da trittst du mir sicher niemanden auf den Tipps. Ich glaube aber tatsächlich, dass die große Herausforderung für die Mannschaft ist, die erste Linie defensiv gegen starke Gegner zu stabilisieren. Und das hat tatsächlich gegen Leipzig jetzt nicht geklappt. Also den Beweis ist die Mannschaft noch schuldig. Das, was gerade jetzt aufrückt oder was zum Beispiel in der Defensive im Grunde dann halt die großen Spiele gewinnen muss, Das muss ich auch noch erst beweisen. Insofern, ich will so ein bisschen den Druck von den Jungs nehmen, dass die da jetzt da oben noch nicht festgewachsen sind.
Okay, ich mache ihn einfach noch weiter Druck. Also aus meiner Rechnung ist einfach Holzbüttgen eine Ecke schwächer geworden, fällt damit aus den Top 4 der letzten Saison raus. Berlin war schon Fünfter, damit rutschen sie automatisch einen hoch. Und sie haben Fabio dazu bekommen, der scheinbar immer noch ganz gut Floorball spielen kann, wenn ich das alles richtig gesehen habe in den letzten Spielen. Und ich glaube, Leon Schweiger ist ja momentan noch verletzt, aber wird ja sicherlich auch noch mal im Laufe der Saison hoffentlich eingreifen können. Und wenn der wieder dabei ist, dann haben sie wahrscheinlich zwei ziemlich gefährliche Sturmlines auf dem Platz. Also ich würde immer noch behaupten, dass die ziemlich safe in die Top 4 gehören. Aber sind wir mal gespannt. Jetzt haben wir quasi noch Prognosen im Anschluss an unsere ersten Prognosen gemacht. Schauen wir mal, inwieweit uns das noch um die Ohren fliegen wird in den nächsten Folgen. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Haken an die Übersicht über die beiden ersten Bundesligisten. Jan, du hattest, glaube ich, auf Instagram letztens noch eine kleine Umfrage gestartet. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, was sind denn so Themen, was sind so Fragen, die wir vielleicht übersehen oder die wir nachlegen sollten. Und es kam ein wildes Potpourri an Dingen zusammen. Es waren Fragen, es waren Themen. Wir können jetzt natürlich nicht alles behandeln und manche Fragen sind sehr tiefgründig und an die trauen wir uns, glaube ich, eher so als Hauptthema ran. Deshalb graben wir einfach so ein bisschen rein und holen kleine Einzelfragen raus. Ich fand eine sehr lustig und eine sehr interessant. Und zwar, ist ein defektes Auto bei Pokalanreise höhere Gewalt?
Die Frage habe ich auch gesehen. Und ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es rechtlich ist. Ich finde, man kann die Frage nicht ganz klar beantworten. Weil stell dir mal vor, du hast extra eine Pokalreise, willst richtig weit auswärts fahren, gehst irgendwie zum Autoverleiher deiner Wahl und organisierst dir zwei niegelnagelneue Neunsitzer. So, der eine hat 1000 Kilometer gefahren, der andere 3000. Dann fährst du mit den beiden los und der eine hat einen Getriebeschaden oder sogar beide. Dann würde ich sagen, ui, das kann ja schon mal in Richtung höhere Gewalt gehen. Also bei neuen Autos würde ich grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass sie funktionieren. Wenn man jetzt aber natürlich irgendwie bei Modima nachfragt, ob man den alten VW Bulli von 1980, der schon ein H-Kennzeichen hat, haben kann, um damit einmal kurz quer durch die Republik zu tingeln, nachdem er 3 Jahre lang nicht weiter gefahren ist, als irgendwie einmal auf dem Campingplatz 3 Häuser weiter, dann bin ich mir nicht sicher, ob das noch unter höhere Gewalt zu fassen ist oder ob das nicht einfach schon ein bisschen mangelnde Planung seitens des Auswärtsteams ist. Oder wie siehst du das, Jan?
Ich glaube, du hast genau den Punkt angesprochen. Und zwar eigentlich, wo ist dann die Grenze? Also du wirst ja wahrscheinlich keine tiefgründige Untersuchung mit TÜV-Prüfung fordern müssen, um herauszufinden, wie sehr sich die Mannschaft tatsächlich angestrengt hat, sich eine ordentliche Karre zu besorgen, sondern du wirst irgendwo eine Grenze ziehen müssen. Und ich denke mir, du kannst genauso gegenargumentieren und sagen, naja, dann fahr halt am Abend davor los, für den Fall, dass du irgendwo hängen bleibst, kommt der ADAC und schleppt dich an und am nächsten Tag fährst du halt mit Zug. Und das klingt zwar ein bisschen krass, aber ich glaube, diese Grenze musst du halt ziehen, weil sonst kommst du vom Hundertsten ins Tausendste und kommst irgendwie nicht voran. Dazu würde ich aber hinzufügen, ich glaube, in solchen Fällen, wo es nachvollziehbar ist, dass halt dumm gelaufen ist, würde ich als Heimmannschaft, weil der Gegner eben nicht angereist ist, halt immer noch mal eine Lösung anbieten und sagen, okay, gut, das ist jetzt, wir wollen keine Forfaitwertung, wir sind offen, wenn ihr dann meinetwegen alle zusätzlichen Kosten tragt, die damit zusammenhängen, das Spiel irgendwann nachzutragen. Also es wäre jetzt für mich so ein Gentleman's Agreement, dass man in solchen Fällen eher auf so eine Auswärtsmannschaft zugeht und da sich jetzt nicht die beschreut, dass sie einen Platten hatten.
Ja, genau. Muss natürlich immer passen. Man muss ja dann nochmal eine andere Halle haben und eine andere Zeit und so. Aber ansonsten bin ich bei dir. Also wenn da dem nichts im Wege steht, dann finde ich, ist es auch ein Vorteil von unserer ja doch noch einigermaßen kleinen Sportart, dass man da auch so andere Lösungen finden kann. Die zweite Frage, die wir bekommen haben, zielte so ein bisschen auf soziale Medien ab. Und ich glaube, so Tenor war, was wir davon halten, was da gerade so los ist auf sozialen Medien und was nicht. Jan, wie siehst du da die ganze Entwicklung in der Floorball-Szene?
Ja, das ist ein viel tieferes Thema, als die Frage eigentlich impliziert. Also die große Herausforderung unserer Sportart, das sagen wir ja fast in jedem zweiten Podcast, ist, dass nicht ausreichend attraktive Inhalte gestreut werden. Und es ist eigentlich egal, ob wir jetzt einen Kanal haben, ob es gibt jetzt irgendwie einen besonders beliebten Instagram-Account oder ob es jetzt 15 verschiedene gibt. Es geht einfach darum, dass tatsächlich Sachen gestreut und produziert werden, die Leuten gefallen, die sie wiederum streuen, die auch Leute triggern, die jetzt nicht aus dem Mikrokosmos Flowbook kommen, sondern die von außen plötzlich etwas entdecken, wo sie sagen, oh, guck mal, das sieht kurios aus. Und sie zeigen es ihren Freunden und dann setzen sich mit der Sportart auseinander, wo plötzlich Medienvertreter, das können ja Journalisten und Journalistinnen sein, die das dann plötzlich sehen und sagen, ah, guck mal, das ist interessant, gibt's eigentlich sowas um die Ecke, kann ich mal darüber schreiben, wo man irgendwelche Blogger begeistert oder Blogger oder wen auch immer. Und ich glaube, diese Inhalte, die fehlen einfach grundsätzlich. Das heißt, die Frage war dann auch so ein bisschen so gestellt, ja, es gab ja mal das Flowball Mag, das macht jetzt sehr, sehr wenig. Jetzt gibt's neue Accounts wie den Account von der Flowball Bundesliga oder Flowball Farm und Co. Ist das jetzt, wie muss dieser Wandel irgendwie interpretiert werden? Also ich glaube, wir kommen immer noch nicht voran. Also solange wir es nicht schaffen, dass diejenigen, die tatsächlich diese Inhalte kreieren können, das ist in erster Reihe wahrscheinlich Bundesliga-Vereine, das ist die Nationalmannschaft, das ist der Verband, solange wir halt nicht diese Inhalte schaffen, das bedeutet schnelle Schnipsel von coolen Toren, Highlight-Videos, Tor des Monats, dann vielleicht noch irgendwelche Competitions, irgendwelche Challenges, die dann nochmal den, wie gesagt, hat diesen Pool an Leuten, die man hat und auch diese ganzen Connections, die sie dann nochmal reintragen können, dass das Ganze aktiviert, solange wir diese Inhalte nicht schaffen, ist es eigentlich völlig egal, was für Kanäle wir bespielen, weil ein Kanal ohne Inhalt funktioniert sowieso nicht.
Ja, bin ich bei dir. Tatsächlich finde ich, ist aber gerade die Entwicklung in den sozialen Medien in den letzten Monaten eine ganz positive eigentlich. Und zwar, ich hole ein bisschen weiter aus, ich hatte immer das Gefühl, so über echt ein paar Jahre, dass irgendwie niemand Bock hat, im Flowball in Deutschland zumindest irgendwie großartig was zu machen an Medien oder Social Media oder Video bearbeiten oder was auch immer und dass es einfach super wenig gab. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja auch so ein bisschen einer der Ursprungsgedanken gewesen, warum es jetzt überhaupt diesen Podcast hier gibt, weil wir beide uns gedacht haben, wieso gibt's eigentlich immer noch keinen deutschen Flowball-Podcast für die deutsche Szene? Und wir uns irgendwann gedacht haben, ja gut, dann machen wir halt einen. Und da habe ich das Gefühl, ist in letzter Zeit ein bisschen Bewegung drin. Also gerade mit so neuen Accounts auf Instagram, die so nach und nach aufploppen. Zum Beispiel hier Flowball Insider gibt's jetzt ja, der mal mehr, mal weniger Insider-News streut. Dann, ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst, Flowball Edits oder sowas in der Richtung. Ich habe den genauen Namen gerade nicht im Kopf, gibt's auf Instagram. Die machen so kurze Reels, wo sie so Highlights von Spielern so ein bisschen aneinander schneiden. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen Bewegung drin ist und dass Leute wieder Bock haben, was mit Flowball zu machen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, jetzt gerade ist es eben noch so ein bisschen Shotgun-Prinzip. Also irgendwie gibt es auf einmal 10 neue Instagram-Accounts, die irgendwie was machen und dann machen die das 5 Wochen lang und dann hören sie damit wieder auf und verschwinden irgendwie in der Versenkung. Hängt vielleicht auf der einen Seite mit dem Produkt ab, das sie anbieten, auf der anderen Seite vielleicht auch damit, wie sie es angenommen wird, wie dem auch sei. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass wieder ein bisschen mehr Bewegung drin ist als zuletzt und das finde ich an sich eigentlich cool. Also, dass es schon Leute gibt, die Bock haben, Creator zu sein, in dem Sinne Influencer, wie auch immer man das nennen will, die halt Lust haben, irgendwie Inhalte zu bauen und Inhalte zu streuen.
Ja, es ist interessant, dass du das so sagst, weil ich würde das fast ein bisschen anders anbeißen, weil ich kann mich erinnern, als ich 2006 damals das Unihockey-Mag, das wurde dann später das Flowball-Mag gegründet hat, hätte ich damals die technischen Mittel gehabt und die Kanäle, die ich heute habe. Ich glaube, ich wäre permanent an irgendwelchen Videos schneiden und würde Highlight Reels machen und ich würde mich da viel mehr austoben und ich frage mich, wo sind die Leute? Also wo sind die Leute, die jetzt, keine Ahnung, 21, 22 sind, sie studieren, haben einen Nebenjob, aber dann haben sie ja trotzdem noch genug Zeit, um sich mit sowas wirklich an sowas Spaß zu haben und so schöne Inhalte zu basteln. Und ich sehe es halt in anderen Sportarten, ich sehe es in einem anderen thematischen Kontext, das muss ja gar nichts mit Sport zu tun haben, aber sie fehlen mir so ein bisschen im Flowball. Und bei aller Liebe, ich schätze es, wenn man zumindest etwas macht und sich dann halt einen Insta-Kanal gründet, wo man dann halt ein paar gute Gags bringt, das ist ja auch schon mal was und toll, aber das ist halt noch nicht ausreichend. Ich glaube, wir können irgendwie als Community besser.
Das würde ich auch so unterschreiben. Also ich finde, dass da gerade ein bisschen Bewegung ist und das ist an sich, glaube ich, eine coole Entwicklung. Ich glaube auch schon, dass es da noch sehr viel Potenzial gibt, was momentan ungenutzt ist. Womit wir auch quasi direkt übergehen zu unserer nächsten Frage, die wir hier haben. Die Frage war einfach, einheitliche Streaming-Plattform für Deutschland?
Ja, ich glaube, das Thema ploppte irgendwie jedes Jahr neu auf. Früher gab es ja Sportdeutschland TV, das war ja dann ein DOSB-Produkt, das ist es jetzt nicht. Das, manche denken immer noch, dass das was mit dem DOSB zu tun hat, es glaube ich nicht mehr. Das ist tatsächlich eine private Veranstaltung geworden. Dann gibt es den Twitch-Kanal und Spontent, die regelmäßig Inhalte, die eher offiziell von Floorball Deutschland kommen, mitbetreuen. Dann gibt es natürlich die Plattform von YouTube als solche, die mal ein anderer Verein nutzt und dann ein anderer wieder nicht. Und dieses Chaos und diese Unübersichtlichkeit, die ist natürlich schon so ein bisschen anstrengend. Von da kam, glaube ich, auch diese Frage her. Und ich weiß gar nicht, ob so wichtig ist, dass es gleich einen zentralen ein Account gibt oder eine Plattform. Ich glaube, es wäre schön, wenn es sie gäbe. Ich glaube, fast wichtiger ist es, dass es tatsächlich eine Plattform gibt, wo überhaupt die ganzen Inhalte um einen Wettbewerb herum gesammelt werden. Also wenn es jetzt um die Bundesligen geht, dass man irgendwo hingeht, wo man halt diese Videos zentral greifen kann. Ich weiß, mittlerweile sind sie im Saisonmanager, glaube ich, bei jedem Spiel irgendwie kann man das hinterlegen. Manchmal geht es eben nur auf die Profilseite, aber zumindest das. Aber wirklich so eine Plattform zu schaffen, wo alle diese Inhalte gebündelt, strukturiert und übersichtlich dargestellt werden, ist meiner Meinung nach fast wichtiger als die Plattform als solche. Ansonsten, ich selbst bin leider nicht so der größte Fan von Twitch aufgrund von vielen kleinen technischen Eigenschaften. Andererseits hat es natürlich wiederum große Vorteile gegenüber YouTube. Jede Plattform hat irgendwie ihr Vor- und Nachteil. Und den letzten Punkt, den ich sagen würde, es wäre natürlich schön, wenn wir es schrittweise schaffen, irgendwann so eine attraktive Sportart zu sein, dass man tatsächlich mit einem Partner arbeiten kann, der jetzt eine Plattform schafft, wo man auch andere Sportarten mit begeistern kann. Also ich glaube jetzt im Augenblick, manche kennen ja wahrscheinlich, gibt es diese neue Plattform Dine, die eine Art Streaming-Hub werden soll für alle Nicht-Fußball-Sportarten, für die Top-Wettbewerbe von dort, also für Handball, Basketball, alles Mögliche, was es dort gibt. Das soll dort kumuliert werden und irgendwann kann ja Floorball auch ein interessanter Kandidat für sowas sein, aber dafür müsste man natürlich die Sportart nochmal besser professionalisieren und müsste man natürlich auch die Produktion natürlich viel mehr hochwertiger machen, weil mit irgendeiner schlecht geschwenkten Steadicam oben in der Ecke kommt man natürlich da nicht durch.
Ja, ich habe dem tatsächlich fast nichts hinzuzufügen, bin ich komplett bei dir. Ich weiß auch gar nicht, ob es so wichtig ist, dass man jetzt unbedingt eine einheitliche Streaming-Plattform hat. Also ich finde, man kann durchaus mal positiv hervorheben, dass mittlerweile fast alle Spiele in der ersten Bundesliga gestreamt werden. Ich glaube, letztes Wochenende konnte man tatsächlich jedes einzelne Spiel gucken. Das finde ich schon cool. Ob ich dafür jetzt mal kurz auf Twitch muss und ob das mal die Twitch-Seite der Eagles ist oder die Twitch-Seite von Berlin oder dann Spontent oder Weißenfels YouTube oder was weiß ich. Das ist schon ein bisschen nervig, weil ich halt nicht diesen zentralen Hub habe, den ich ansteuern kann. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass es mich unendlich irritiert. Also es dauert halt irgendwie 10 Sekunden länger, kurz mal rauszufinden, wo das Spiel gestreamt wird. Was ich viel cooler finden würde, wäre, wenn man die Spiele im Nachgang nochmal gucken kann. Da spricht jetzt wieder so ein Stück weit der Trainer aus mir auch. Aber nicht, also ein Spiel live zu verfolgen, finde ich einigermaßen einfach. Man geht halt in den Songmanager, guckt, ob das Spiel gestreamt wird oder nicht, klickt auf den Link oder nicht. Aber wenn ich dann vielleicht ein Spiel nicht live gucken konnte, nach Hause fahre und abends ein Spiel nochmal gucken möchte, dann das VOD zu finden, das ist nämlich richtig Wildwest. Also dann habe ich die Hälfte der Vereine löscht ihre VODs einfach direkt wieder, weil sie wahrscheinlich nicht wollen, dass die anderen Vereine das sehen und das irgendwie dann Industriespionage ist oder sowas in der Richtung. Und dann bei Twitch ein VOD zu finden, ist halt auch nochmal anderes Chaos. Also gerade wenn man nicht weiß, welcher Spontan-Kanal jetzt eigentlich heute gestreamt hat von den 6, die sie haben. Also das finde ich immer noch viel abenteuerlicher. Von daher, das wäre aus meiner Sicht viel wichtiger. Also die Vereine können streamen, wo sie wollen, aber danach die Videos in der zentralen Plattform hochzuladen, das würde ich wirklich cool finden. Also das wäre für mich tatsächlich der wichtigere Punkt von den beiden. Und zum Abschluss haben uns noch einige Fragen erreicht zu der ganzen Thematik. Schiedsrichter, wie wird die Entwicklung der Schiris vorangetrieben in Deutschland? Die RSK ist ja teilweise auch neu besetzt worden. All solche Geschichten. Wie gehst du mit der Thematik um, Jan?
Ja, wir hatten das so ein bisschen im Vorgespräch angeschnitten. Das kann sehr schnell ein sehr sensibles Thema sein, weil Schiedsrichter sind Leute, ohne die wir diesen ganzen Spaß nicht betreiben können. Und selten habe ich mal gehört, dass jemand durch die reingeht und erzählt, wie toll die und diejenigen Schiedsrichter sind. Meistens, wenn du einen guten Schiedsrichter hast, dann sagst du, okay, gut, heute wird's nicht schlecht. aber eher schimpft man, wenn es schlecht läuft. Und du und ich, wir sind jetzt so wenig in diesem Entwicklungsprozess integriert, in diesem Ausbildungsprozess der RSK und dieses ganzen Systems, dass es uns natürlich schwerfällt, hier die Klugscheißerei, die wir bei den anderen Themen unterbringen können, irgendwie zutage zu legen, dass wir uns wirklich dahinter stellen können und diese Meinung irgendwie vertreten können. Also ich glaube, wir haben da so, ich würde nicht sagen Berührungsängste, aber ich würde sagen Respekt davor.
Ja, genau. Und ich tue mich tatsächlich auch immer ein bisschen schwer damit, mich zu Themen zu äußern, von denen ich wirklich richtig wenig Ahnung habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, bei dieser ganzen Diskussion Schiedsrichterwesen und so, da gibt es eigentlich auch nur zwei Ansichten. Zumindest ist das bei den meisten Leuten so, mit denen man spricht. Und die eine Seite ist so, oh mein Gott, das Schiedsrichterwesen in Floorball Deutschland, das ist ja einfach eine Katastrophe und das geht so alles nicht weiter und das muss alles mal vorangebracht werden und überhaupt. Und auf der anderen Seite sind eben die, die sagen, naja, also man muss auch mal gucken, auf welchem Level die Sportart eigentlich ist. Klar, die erste Bundesliga hat mittlerweile ein paar Teams, die, ich sag mal, zumindest semi-professionell unterwegs sind. Aber sobald man in die zweite Liga geht, kann man da eigentlich nicht mehr wirklich von professioneller Sportart oder sowas sprechen, sondern also die Strukturen vieler Vereine da, die bestehen halt eigentlich nur aus einer zufällig zusammengewürfelten ersten guten Mannschaft und spielen mit der halt irgendwie zweite Bundesliga. Es ist jetzt aber nicht so, dass das irgendwie wahnsinnig ambitioniert oder wahnsinnig professionell zugehen würde. Da kann man halt auch schlecht erwarten, dass die Schiris ein entsprechendes Niveau haben und wir auf einmal selbst in der zweiten Bundesliga nur Elite-Schiris rumrennen haben. So, und ja, also ich tue mich immer schwer dazu zu äußern. Ich finde generell, dass die Diskussion um Schiedsrichter in unserer Sportart, beziehungsweise in den meisten Sportarten tatsächlich ein bisschen überhöht ist und dass vielen Sportlerinnen und Trainerinnen gut daran getan werde, sich auch einfach mal zu hinterfragen, ob man das Spiel vielleicht nicht ein bisschen früher hätte entscheiden können, als sich dann in der einen Schiri-Entscheidung in der irgendwie 58. Minute aufzuhängen oder so. Ich will jetzt niemandem zu nahe gehen oder so, aber ich finde, es wird an vielen Stellen zu viel über Schiedsrichter diskutiert, wenn stattdessen auch einfach über Dinge diskutiert werden könnte, die man am eigenen Team deutlich einfacher verbessern könnte. Aber wie gesagt, du hast es gerade schon angesprochen, wir nehmen das Thema auf jeden Fall mit. Es ist jetzt auch nichts, was ich per se uninteressant finde. Aller Voraussicht nach wird es dazu nicht wahnsinnig kurzfristig, aber in den nächsten Monaten mal eine Sonderfolge geben und dann laden wir uns vielleicht ein, zwei Leute ein, die mit dem ganzen Schiri-Wesen ein bisschen besser sich auskennen und dann schauen wir mal.
Wobei, eine Frage würde ich tatsächlich noch nachlegen, und zwar die bezog sich immer auf die Schiedsrichter. Und die Frage war so ein bisschen missverständlich oder unklar gestellt, und zwar, wie wir Schiedsrichter als Sportler sehen. Und war das jetzt gedacht, dass wir als Sportler sie so begreifen, oder war das so gedacht, dass wir die Schiedsrichter auch als eine Art Sportler sehen? Und das würde ich tatsächlich aufgreifen, weil ich weiß, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis. Aber ich versuche es mal in in die richtigen Worte zu kleiden. Und zwar fällt mir sehr oft auf, dass insbesondere auch auf dem Niveau der ersten Bundesliga Schiedsrichter eingesetzt werden, die bei weitem offensichtlich nicht besonders fit sind. Und ich glaube, dass es tatsächlich für die Außendarstellung der Liga nicht schlecht wäre, wenn die Schiedsrichter, die Liga pfeifen, tatsächlich eine gewisse athletische Grunddisposition mitbringen und nach außen den Hauch diesen athletischen Anspruch der Bundesliga mittragen. Also so ein basaler Fitnesstest am Anfang der Saison wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Es ist vorsichtig genug ausgedrückt, Hillmann?
Ich würde sagen schon, ich wäre vielleicht sogar noch ein bisschen unvorsichtiger. Also das ist jetzt ja vor allem auf die Außenwirkung der Sportart abgelegt. Aus meiner Sicht gibt es noch eine viel größere Problematik. Also sowohl in der ersten Floorball-Bundesliga Damen als auch in der ersten Floorball-Bundesliga Herren und auch in der zweiten Floorball-Bundesliga Herren sind eine Menge schneller Sportler unterwegs. Und Floorball ist halt eine extrem schnelle Sportart. Mhm. Und wenn da mal ein Konter gelaufen wird oder Transition oder wie man es nennt und die einfach lospesen wie sonst was und ich als Schiri überlaufen werde, dann sehe ich halt im Zweifel einfach nicht, ob das Tor fällt oder nicht. Wenn das dann irgendwie ein Lattenknaller war oder irgendwie der Goalie vielleicht dran war und der Ball hinter der Linie war oder nicht. Und ich glaube, es gab vom DFB oder von den Öffentlich-Rechtlichen, aber über die Schiedsrichter vom DFB gab es ja letztens wieder irgendwie, ich glaube, eine fünfteilige Doku-Serie oder so, die ich in Teilen auch geguckt habe. Die war ganz spannend. Und die Jungs müssen schon relativ harte Fitnesstests absolvieren. Von daher, ja, sowas einzuführen würde ich nicht ganz verkehrt finden. Allerdings sind wir dann auch wieder bei der Problematik, die wir vorhin schon hatten, und beschneiden den sowieso schon spärlichen Schiri-Pool, den wir haben, noch weiter. Und ob das Ganze voranbringt, das ist dann eben immer das Nächste, was man sich fragen muss. Deshalb auch an der Stelle finde ich die Thematik einfach ziemlich komplex, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, damit haben wir im Grunde alle wesentlichen Themen für diesmal abgehandelt. Es war eine bunt gemischte Folge. Ihr wisst, ihr hört uns immer am letzten Dienstag eines Monats und so wird es auch wieder im Oktober sein. Dazwischen streuen wir gerne mal eine überraschende Spezialfolge rein. Die letzte habt ihr vielleicht gehört. Da hatten wir den Verbandspräsidenten Remo Hubacher am Mikrofon und vielleicht legen wir im nächsten Monat nach.
Genau. Der letzte Dienstag des nächsten Monats Oktober ist übrigens der 31., also an Halloween bzw. am Reformationstag, je nachdem, was von Beudem euch wichtiger ist, gibt es unsere nächste Folge. Da sehen wir uns wieder. Bis dann.
Tschüss.